Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Okawelle. Willkommen zur Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Im Studio verantwortlicher Redakteur ist Hans Kottke.
In unserer Sendereihe haben wir uns bisher mit Frieden, Friedenspolitik, Friedensbewegung, Friedensforschung und ziviler Konfliktbearbeitung beschäftigt. Unser heutiges Thema ist die Haager Agenda für Frieden und Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert. Meine Gäste heute im Studio von Radio Okawelle sind Daniel Gottschalk, André Meissner, Helmut Käs und Frieda Schöbel. Warum beschäftigen wir uns nun heute mit der Haager Agenda?
Wegen der historischen Bedeutung dieser Agenda. Zum besseren Verständnis, eine Agenda ist eine Tagesordnung oder wie in diesem Fall ein Programm. Nach der Sendung über die Friedensbewegung wollen wir heute ein Grundsatzpapier der Internationalen Bewegung für Frieden vorstellen. Die Haager Agenda beschreibt praktisch fast alle Ziele der Friedensbewegung. Der Kongress fand 1999 im niederländischen Den Haag statt. Er wurde von 10.000 Teilnehmern und Teilnehmerinnen besucht. Aus Braunschweig waren unsere Freunde Helmut Käs und Frieda Schöbel dabei.
Wieso gab es diesen Kongress gerade 1999?
100 Jahre davor fand die erste Haager Friedenskonferenz statt. Um daran zu erinnern und weil ein neues Jahrhundert begann, wollte man Bilanz ziehen. Auch die Vereinten Nationen förderten die Konferenz. Die Ausgestaltung lag natürlich bei den etwa 700 Friedensgruppen und 40 Einzelpersonen. Man wollte erinnern und mahnen. Im Text der Haager Agenda heißt es zu Anfang:
Die Welt kommt aus dem blutigsten und kriegerischsten Jahrhundert der Geschichte. Am Vorabend des neuen Jahrhunderts ist es hohe Zeit, die Bedingungen zu schaffen, unter denen das wichtigste Ziel der Vereinten Nationen erreicht werden kann: die nachfolgenden Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren.
Das ist das Ziel der Haager Agenda: die nachfolgenden Generationen vor der Geißel des Krieges bewahren. Das ist von den Vereinten Nationen kurz nach dem schrecklichen Zweiten Weltkrieg formuliert worden. Aber man stellte auch fest, dass das 20. Jahrhundert unvorhergesehene Veränderungen mit sich gebracht hatte und dass inzwischen universell geltende Normen geschaffen worden waren. Es gab nämlich einen Aufbruch der sogenannten Bürgergesellschaft, die man heute meistens Zivilgesellschaft nennt. Inspirierende und erfolgreiche Experimente mit aktiver Gewaltfreiheit konnten konstatiert werden. Aber, so stellte man weiter fest, die Regierungen seien dabei gescheitert, ihre Verantwortung wahrzunehmen.
Um Konflikte zu verhindern, Zivilisten zu schützen, Kriege zu beenden, die Menschenrechte zu garantieren und dauerhaften Frieden zu schaffen.
Warum waren denn die Friedenskonferenzen gerade in Den Haag?
Seit 1899 und der Folgekonferenz von 1907 ist dieser Ort für viele internationale Einrichtungen bekannt. Dort befinden sich zum Beispiel der Internationale Gerichtshof und der Internationale Strafgerichtshof. Die russische Wirtschaft war durch den Rüstungswettlauf mit Deutschland und England immens belastet. Wahrscheinlich erhoffte sich Zar Nikolaus II. Von erfolgreichen Verhandlungen, diese Belastung abmildern zu können. Einladende war die niederländische Königin Wilhelmina. Die Öffentlichkeit in den europäischen Ländern zeigte im Vorfeld der Konferenz ein erhebliches Interesse. Dies galt insbesondere für die in verschiedenen Gesellschaften und Initiativen organisierte Friedensbewegung unter der Führung von Bertner von Suttner, aber auch für diverse religiöse Gruppen und in einigen Fällen auch einfache Volksinitiativen auf der Ebene von Gemeinde und Städten. Sie hatten sich in unzähligen Resolutionen und Aufrufen an ihre Regierungen gewandt und die Einberufung einer Friedenskonferenz befürwortet. Den Teilnehmern der Konferenz wurde damals rund 100.000 Unterschriften aus Belgien und rund 200.000 Unterschriften aus den Niederlanden vorgelegt, die das Anliegen der Konferenz im Bereich der Rüstungsbegrenzung und gewaltfreien Konfliktlösung unterstützten.
Friedrich Frohmhold Martens war an der Organisation der Haager Friedenskonferenz 1899 wesentlich beteiligt. Und während der Konferenz war er Präsident des wichtigsten Vorbereitungsausschusses. Die später von der Konferenz verabschiedete Konvention betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs enthielt die bekannte Haager Landkriegsordnung. Diese beruhte nahezu vollständig auf einer Brüsseler Deklaration von 1874, also 24, 25 Jahren davor. An der Brüsseler Konferenz, sozusagen einer Vorgängerkonferenz, nahmen 15 europäische Staaten teil. Die dabei in der Deklaration über die Gesetze und Gebräuche des Krieges formulierten Beschlüsse hatten in der Folgezeit zwar nicht zu einem verbindlichen völkerrechtlichen Vertrag geführt, sie stellten aber eine wichtige Grundlage für spätere Entwicklungen im Bereich des humanitären Völkerrechts dar. Anstoß für diese Konferenz war die Bombardierung von Valparaiso in Chile 1866 durch die Spanier gewesen. Wie so oft, so war es auch diesmal so, dass die Völker erst nach fürchterlichen Kriegsverbrechen zu Festlegungen und Beschlüssen und für das Recht in der Zukunft zusammenkamen und gewisse Beschlüsse fassen konnten.
Die Deklaration über die Gesetze und Gebräuche des Krieges bildete zusammen mit dem vom Genfer Juristen Gustave Mounier ausgearbeiteten Oxford Manual von 1880 die Grundlage für die Haager Friedenskonferenzen, besonders für die Haager Landkriegsordnung. Die Deklaration enthielt Vorgaben zur Verwaltung von besetzten Gebieten und Definition von Kombattanten, also Kämpfern, sowie Nichtkombattanten.
Darüber hinaus hatte man schon in Brüssel 1874 Beschränkungen bei der Auswahl der Kriegsmittel zur Verletzung des Gegners festgelegt. Wie zum Beispiel
ein Verbot des Einsatzes giftiger Substanzen sowie ein Verbot der Tötung eines wehrlosen oder sich ergebenden Gegners und ein Verbot des Befehls, kein Pardon zu geben.
Und das sollte heißen, dass Gefangene nicht einfach dahingemetzelt werden durften. Aber es gibt eine peinliche Geschichte aus der deutschen Regierung. Der deutsche Kaiser Wilhelm II. Nämlich hat dennoch in seiner berüchtigten Hunnenrede von 1900 genau dieses Verbrechen seinen Soldaten sogar ausdrücklich befohlen, als sie zu einem Feldzug nach China aufbrachen. Und dieser Feldzug wurde dann natürlich entsprechend blutig durchgeführt. Außerdem enthielt schon die Brüsseler Deklaration Regeln für Belagerungen und für Bombardierungen, wie zum Beispiel ein Gebot zu weitestmöglichen Verschonungen von Krankenhäusern und Gebäuden mit kultureller, wissenschaftlicher oder anderweitig gemeinnütziger Bedeutung, sowie ein Gebot zur Vermeidung von Plünderungen. Für den Umgang mit Kriegsgefangenen galt der Grundsatz, dass diese menschlich behandelt werden müssten. Weitere Regeln betrafen die Kapitulation einer Konfliktpartei sowie den Abschluss eines Waffenstillstands. Nach dem Zweiten Weltkrieg formulierten erst 1949 die Genfer Konventionen weitere Bestimmungen. Allerdings waren 1899 und auch 1907 in Den Haag nun außerdem zum Beispiel folgende Abkommen geschlossen worden.
Das Haager Abkommen betreffend die friedliche Erledigung von internationalen Streitfällen und das Haager Abkommen betreffend die Anwendung der Grundsätze des Genfer Abkommens von 1864 auf den Seekrieg.
Die meisten der 13 Haager Abkommen enthalten eine Klausel. Diese besagt, dass das betreffende Abkommen während eines Krieges nur dann gilt, wenn alle am Krieg beteiligten Staaten Vertragspartei des jeweiligen Abkommens sind. Die Haager Landkriegsordnung wird allerdings mittlerweile als allgemein gültiges internationales Recht angesehen. Sie gilt damit auch für die Staaten, die nicht Vertragspartei des Abkommens sind. Diese Auffassung wurde übrigens durch das Urteil des Internationalen Militärgerichtshofs von Nürnberg 1946 eingeführt und gilt seitdem als allgemein weltweit anerkannt.
Was war denn aber nun der Anlass zu den Konferenzen von 1899 und 1907?
Die Haager Friedenskonferenzen sollten
der Abrüstung und der Entwicklung von Grundsätzen für die Regelung internationaler Konflikte dienen. Der Anlass dieser Entwicklung war das Ergebnis einer pazifistischen Bewegung im 19. Jahrhundert, die mit der Aufklärung begonnen hatte. 1899 tagten in Den Haag von Mai bis Juli Juristen und Politiker aus 26 Staaten. An der zweiten Konferenz vom Juni bis Oktober 1907 waren Vertreter aus 44 Staaten beteiligt. Sie konnten sich auf keine Abrüstungsschritte einigen. Sie scheiterten bei der Einführung einer obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit wegen des Erfordernisses der Einstimmigkeit, in peinlicher Weise an der deutschen Ablehnung, der sich auch Österreich-Ungarn, die Türkei und einige kleinere Staaten anschlossen. Dennoch kam es zur Errichtung des Schiedsgerichtshofes in Den Haag. Nach 1945 hat sich Deutschland, das maßgeblich für das Scheitern der Haager Friedenskonferenzen in der Frage der obligatorischen Gerichtsbarkeit verantwortlich gewesen war, per Gesetz verpflichtet, sich bei zwischenstaatlichen Streitigkeiten der Rechtsprechung des Haager Gerichtshofes zu unterwerfen.
Dies ist eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig. Bei mir im Studio sitzen heute Daniel Gottschalk, André Meissner, Frieda Schöbel und Helmut Käs. Unser Thema ist die Haager Agenda für Frieden und Gerechtigkeit.
Wir möchten nun auf einen Menschen zu sprechen kommen, der sehr lange in der Friedensarbeit tätig ist, nämlich auf den Hamburger Lehrer Konrad Tempel. Er ist der Gründer der deutschen Ostermärsche im Jahre 1960 und außerdem Vorsitzender des Bundes für soziale Verteidigung gewesen. Und er ist auch derjenige, der die erste Ausbildung für Friedensfachkräfte konzipiert hat. Konrad Tempel schreibt über die Konferenz von 1999 in Den Haag.
5 Tage lang berieten Vertreter und Vertreterinnen von Friedensinitiativen aus der ganzen Welt miteinander über brennende Fragen regionaler und globaler Bedeutung. In der mehrstündigen Abschlussveranstaltung am 15. Mai wurden die 4 großen Problembereiche angesprochen, denen sich die Versammlung im Kongresszentrum widmete.
Kriegsursachen, Kultur des Friedens, Stärkung von Menschen- und Völkerrecht und entsprechende Institutionen, Vorbeugung, Bewältigung und Transformation gewaltsamer Konflikte, Abrüstung einschließlich der Abschaffung von Atomwaffen und Schutz der Menschen. Ich möchte gerne noch eine Ergänzung zufügen. Es gibt viele Kriegsursachen, so wie es viele Konfliktursachen gibt. Es geht um die Herangehensweise an Konflikte, wie sie zum Beispiel in Braunschweig in der Reihe Kultur des Friedens geübt wird. Ich werde zum Schluss noch etwas dazu sagen. Die Gewaltenteilung mit einer Gerichtsbarkeit zu allen wichtigen Themen muss voll auf UN-Ebene ankommen, aber auch auf regionaler Ebene, wie zum Beispiel der EU, vertreten sein. Auch ist es wichtig, die Staatengemeinschaft über die Wirtschaft entscheiden zu lassen. Es müssen zivilgesellschaftliche Institutionen verpflichtend rechtlich eingebunden werden und für die Lösung von Konflikten zur Verfügung stehen. Militär darf es auf die Dauer nur noch auf UN-Ebene geben. Möglicherweise im Stellen von Militäreinheiten von Regionen für die UN. Aber dafür müssen die großen Staaten in Regionen geteilt werden, damit nicht zu viel militärische Macht bei einzelnen Staaten bleibt. Und natürlich braucht das Militär nur so stark sein, dass einzelne Verrückte bei ihren Versuchen, Macht an sich zu reißen, gestoppt werden können. Vielleicht 1% des heutigen Militärbetriebs.
Ich möchte noch einmal auf eine bekannte Persönlichkeit zurückkommen, die Konrad Tempel in seinem Bericht über die Haager Konferenz 1999 erwähnt, nämlich Jody Williams, die amerikanische Nobelpreisträgerin für die sehr erfolgreiche Landminenkampagne. Sie wies darauf hin, dass Emotionen ohne entsprechendes Handeln keinen Nutzen brächte und dass es an den einfachen Menschen überall in der Welt sei, gegen die Interessen der Mächtigen ihren Beitrag zu humaneren Entwicklungen zu geben. Mein Kommentar dazu ist, auch in Deutschland müssen wir als Bürger den Regierenden ständig auf die Füße treten, damit sie endlich mit der Abrüstung ernsthaft beginnen. Sozialdemokratische schwedische Europaabgeordnete Maj-Britt Theorin forderte, dass jeder Mensch das Völkerrecht respektieren muss. Schluss mit den ethnischen Säuberungen, Schluss mit den Bombardierungen der NATO. Und Kofi Annan, der die Schlussrede hielt, Generalsekretär der Vereinten Nationen damals, betonte, dass die Staaten den Menschen zu dienen hätten und nicht umgekehrt. Und eine weitere Formulierung: Nicht das Recht des Stärkeren darf gelten, sondern die Stärke des Rechts muss geschaffen werden. Kofi Annan zählte die vielen von der Weltöffentlichkeit wenig beachteten Kriege in seiner afrikanischen Heimat auf und wies auf die Toten dieser gewaltsamen Auseinandersetzungen hin. Allein im Sudan seien es 2 Millionen und die insgesamt 4 Millionen Flüchtlinge. Es seien tiefgreifende Veränderungen in der Zivilgesellschaft nötig, um solche Massaker zu verhindern.
Zugleich riet er eindringlich dazu, nicht die Forderung nach absoluter Gerechtigkeit zu erheben, weil das die Kämpfe in die Länge zöge und eine Verständigung erschwere. Ich zitiere: Als äußerstes Verbrechen der heutigen Politiker muss gelten, die Chance zum Frieden zu verpassen. Dem Koordinationskomitee der Konferenz gehörten unter anderem Vertreter und Vertreterinnen der Internationalen Juristenvereinigung gegen Atomwaffen, IALANA, der Internationalen Ärztevereinigung gegen den Atomkrieg, IPPNW, der Weltföderalisten und des Internationalen Friedensbüros in Genf an. Im deutschen Vorbereitungskomitee wirkten neben den Ärzten und Juristen unter anderem auch die Helsinki Citizens Assembly, der Versöhnungsbund, die katholische Friedensbewegung Pax Christi und der Bund für soziale Verteidigung mit. Die Haager Agenda wurde allen Staats- und Regierungschefs zugesandt. Die couragierte Ministerpräsidentin von Bangladesch wollte die Haager Agenda umgehend mit ihrem Kabinett besprechen. Zentrale Punkte der Agenda sind des Weiteren die Demokratisierung der UN, die schnelle Etablierung des Internationalen Strafgerichtshofs, die Ausweitung der mehrspurigen Diplomatie, also das Zusammenwirken vor allem von zivilgesellschaftlichen Kräften. Des Weiteren wird zur Ratifizierung der Konvention gegen Landminen durch alle Staaten und zur Beschränkung des Waffenhandels angemahnt.
Die Haager Agenda hält zum Beispiel für sinnvoll die Förderung des Trainings von Friedensfachkräften. Die Nachfrage nach zivilgesellschaftlichem Peacebuilding, sei es durch Wahlbeobachtung, Menschenrechtsarbeit oder generelle Präsenz, wächst sehr schnell. Bisher gab es noch keinen Pool für speziell ausgebildete Zivilpersonen. Demgegenüber besteht jedoch ein großer Bedarf dafür, ein besonderes Training für zivile Frauen und Männer in den Verfahren zur Konfliktbearbeitung, Mediation und Verhandlungsführung aufzubauen und ihren Einsatz in Konfliktgebieten zugunsten friedensbildender Aufgaben zu fördern. Das langfristige Ziel sollte sein, eine internationale Körperschaft gründlicher, ausgebildeter Friedensfachkräfte bereitzustellen, auf die kurzfristig zum Einsatz in Konfliktgebieten zurückgegriffen werden kann, laut dem Tempelbericht. Die Mitwirkung von über 1500 Jugendlichen, die ein integrierender Teil der Konferenz waren, gab der Forderung, den Einsatz von Kindersoldaten zu echten, besondere Aktualität. Überschattet wurden die vielen Versammlungen, die durch den Krieg auf dem Balkan, der zu mehreren Extratreffen führte. Immer wieder tauchte dabei die umstrittene Alternative Gerechtigkeit oder Frieden auf, sodass in vielen Sitzungen gleichermaßen der Ruf »Stop the Bombing« wie Zustimmung zur NATO-Politik hörbar wurde.
Was sagt denn die Haager Agenda zu den immer noch massenweise vorhandenen Atomwaffen?
Sie bedrohen jedenfalls weiterhin die Existenz der Menschheit. Die 53. Generalversammlung der Vereinten Nationen hat eine neue Agenda beschlossen. Diese verlangt von den Atomwaffenstaaten, dass sofort praktische Schritte zur Verminderung der Gefahr eines Atomkrieges unternommen werden. Verhandlungen zur totalen atomaren Abrüstung sollen beginnen. Folgende Übergangsmaßnahmen wurden genannt:
Die Ratifizierung des umfassenden Testverbotsvertrags, die Einhaltung des Antiraketen-Raketenvertrags, die Aufhebung der noch immer in Alarmbereitschaft befindenden Atomsprengkörper, es darf keinen Ersteinsatz geben, die Ausdehnung der atomwaffenfreien Zonen, die Offenlegung der Atomwaffenanlagen sowie ein Verbot des spaltbaren Materials. Am 21. Februar des nächsten Jahres wird das Friedenszentrum einen speziellen Abend über die neue Anti-Atomwaffen-Kampagne ICAN, International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons, also auf Deutsch internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, anbieten. ICAN will der globalen Öffentlichkeit die Gefahr, die 27.000 aus dem Kalten Krieg verbliebene Atomwaffen darstellen, ins Bewusstsein rufen, die Abschaffung in die öffentliche Diskussion bringen und Druck auf die Regierung ausüben.
Damit sind wir mitten in der Gegenwart angekommen. Zum Schluss möchten wir noch auf die gerade laufende Aktion Aufschrei gegen die unglaubliche und skandalöse Verbreitung von Waffen durch Exporte auch aus unserem Land hinweisen. Auch hierauf weist die Haager Agenda hin. Das Friedenszentrum und Friedensbündnis ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, die Unterschriftssammlung dafür kräftig zu unterstützen.
Da ihr selbst vor Ort wart, würde ich gerne wissen, ob jemand nochmal seine persönlichen Eindrücke schildern möchte.
Ja, für mich ist vor allen Dingen ein Eindruck in Erinnerung geblieben, nämlich, dass wir aus Deutschland, obwohl wir doch so nah an den Niederlanden liegen, nur eine sehr kleine Delegation hatten, nämlich etwa 40 Personen, während über 300 Teilnehmer den weiten Weg von Japan auf sich genommen hatten. Wir müssen also in unserem Land noch viel Friedensarbeit leisten und insofern hoffen wir natürlich auf das Engagement unserer Hörerinnen und Hörer. Und zu dem Thema Waffenexporte werden wir uns in einer nächsten Sendung wahrscheinlich im Januar hier äußern.
Zum Abschluss vielleicht noch eine etwas provokative Frage. Kann es denn einen allgemeinen Weltfrieden überhaupt geben?
Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es diesen Frieden geben muss, damit es der Menschheit gut geht. Denn die Waffenentwicklung ist so dramatisch, dass die Menschen Frieden schließen müssen, um sich nicht gegenseitig auszurotten. Dazu ist es nötig, Friedenslogik statt Sicherheitslogik zu verwenden. In der EU ist zwischen den EU-Staaten diese Logik schon üblich, mit Städtepartnerschaften, Schüleraustausch, verflochtenem Handel und vieles mehr. Auch durch Willy Brandt sind friedenslogische Prinzipien gegenüber dem Reich des Bösen, der Sowjetunion, angewandt worden. Das Prinzip der gemeinsamen Sicherheit und eine Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit wurden angewandt und führten dazu, dass es zurzeit keine Kriegsgefahr zwischen Russland und der EU gibt. Diese Prinzipien müssen zu allgemein gültigen Verhandlungsmaßstaben entwickelt werden, zum Beispiel mit einer Art von Friedensräten auf nationaler, regionaler und der UN-Ebene.
Dies war eine Sendung des Friedenszentrums Braunschweig auf Radio Okerwelle. Das Friedensbündnis trifft sich jeden zweiten Mittwoch in der reformierten Gemeinde am Wendentorwald 20 in Braunschweig um 20 Uhr. Im Internet gibt es Informationen zum Friedenszentrum unter der Adresse www.friedenszentrum.info, wo man sich über einen Link auch die bisherigen Sendungen, allerdings ohne die Musiktitel, anhören kann. Bis zur nächsten Sendung. Dann lautet unser Thema Waffenexporte. Tschüss.